Es gibt ja Worte, die drücken normalerweise etwas Positives aus. Aber manchmal werden die auch so richtig missbraucht. Ermutigung ist so ein Wort. Da steht ein Gemeindeleiter vor seiner Gemeinde auf einer Jahreshauptversammlung und sagt: Ich ermutige euch, dass ihr mehr spendet, damit die Gemeinde die Kosten decken kann. Das ist ja keine Ermutigung, sondern das ist ja eine Aufforderung. Oder das sagt jemand zu einem Mitarbeiter: Ich ermutige dich, dass du beim nächsten Mal das Thema besser vorbereitest. Das ist ja eine Kritik, weil jemand anscheinend etwas nicht gut gemacht hat. Ermutigung wäre doch gewesen: Ich freue mich, wenn du das in Zukunft öfter machen würdest. Eine Ermutigung ist doch etwas, was motiviert, was einem Hoffnung gibt. Und deshalb mein Thema für heute: Mit Jesus Christus mutig voran. So habe ich früher in der Jungschar, hatten wir immer so einen Kreis zum Schluss mit den Kindern gemacht und da haben wir das gesagt, so als Abschluss, als Ermutigung: Mit Jesus Christus mutig voran. Deshalb auch die Frage an Paulus: Lieber Paulus, wie erfahren wir denn als Christen eine Ermutigung? Denn Paulus schreibt ja in diesem Text an die Korinther: Darum verliere ich nicht den Mut. Darum verliere ich nicht den Mut. Das ist ein Satz mit einer Vorgeschichte. Wenn wir uns das Kapitel vorher anschauen, dann schwärmt Paulus davon, von seinem Auftrag, dass er Menschen Jesus groß machen darf. Und er schwärmt davon, dass er Menschen eine Botschaft bringt, von der sie sonst nichts gewusst hätten. Eine Botschaft, auf die sie von alleine auch nie gekommen wäre, wenn er ihnen diese Botschaft nicht bringt. Und für Paulus ist klar: Wer nicht mit Jesus lebt, der lebt im Dunkeln. Und wenn einer Jesus kennenlernt, dann lebt er im Licht. Und damit Menschen Jesus kennenlernen, dafür gebraucht Gott Menschen wie Paulus, Menschen wie dich und mich, die nicht perfekt sind, damit Menschen ins Licht kommen. Und für Paulus ist es klar, das ist ein Privileg, dass Gott ihn gebraucht. Dass Gott dich und mich dafür gebrauchen will, das ist für uns eine Ehre. Und weil das so ist, deshalb ist Paulus auch nicht entmutigt. Dabei hätte er doch ganz viele Gründe in seinem Leben gehabt, entmutigt zu sein. Zum Beispiel die vielen Reisen, die Paulus unternommen hat. Die waren gefährlich. Wenn er mit dem Pferd geritten ist oder zu Fuß gelaufen ist, dann war zwischen den Städten das damals sehr gefährlich, weil man überfallen werden konnte. Oder Paulus stand öfter kurz davor, auf Schiffsreisen ums Leben zu kommen, weil sie mehrmals fast abgesoffen wären. Oder jedes Mal die Frage: Was erwartet mich im nächsten Ort? Paulus ging in der Regel, wenn er in einen Ort kam, zunächst in die Synagoge und in der Regel hat er dort von Jesus erzählt und was passierte? Sie haben ihn rausgeschmissen. Und wenn es dumm lief, dann sind die Menschen in den Orten, wo er von Jesus erzählt hat, handgreiflich ihm gegenüber geworden. Und jedes Mal war die Frage: Wie begegnen mir die Menschen diesmal? Und ich finde, auch die Gemeinden waren anstrengend. Man muss ja nur den Korinther- oder den Galaterbrief mal lesen und man merkt, mit denen war es nicht einfach. Und jedes Mal die Frage, wenn es entweder Streit gab oder wenn wieder irgendwelche Lehrer kamen und das vermeintlich wirklich Evangelium brachten, bricht diese oder jene Gemeinde jetzt etwa zusammen? Gehen die wieder vom Glauben weg? Werden die wieder gesetzlich? Wie wird es werden? Und Paulus musste dann wieder lange Briefe schreiben oder musste wieder zu den Gemeinden hinreisen und viel Zeit investieren, damit sie bei Jesus bleiben. Und so gab es viele Gründe für Paulus, eigentlich entmutigt zu sein. Und auch für uns gibt es viele Dinge in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben, wo wir sagen könnten, das sind Gründe, um entmutigt zu sein. Es gibt so viele Streitigkeiten in Familien, um alle möglichen Dinge, ganz viel auch ums Geld. Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder am Arbeitsplatz. Erwartungen, die Menschen an uns stellen, denen wir teilweise auch gar nicht gerecht werden wollen, weil wir es nicht können, weil es uns ständig unter Druck setzt. Frustriert darüber zu sein, dass vielleicht auch die Kraft nachlässt, dass man nicht mehr körperlich so kann, wie man das gerne möchte. Und es gäbe noch viele weitere Dinge, und wenn wir in die Nachrichtensendungen anschauen, gäbe es viele Gründe, entmutigt zu sein. Und auch manch christliche Gründe, entmutigt zu sein. Das eigene Scheitern immer wieder zu erleben, dass wir bestimmte Dinge nicht hinbekommen. Oder Überzeugungen, die uns früher getragen haben, die aber irgendwie ihren Glanz verloren haben. Wo wir uns früher gefreut haben, dass dieses oder jenes toll war, wenn es in der Predigt gesagt wurde, wenn es in Liedern besungen wurde und wo man sich jetzt fragt, gibt mir das überhaupt noch Kraft? Trägt es noch mein Leben? Paulus sagt, ja, ich kenne das. Ich erlebe das auch. Und ich kenne das und weiß, wie das ist, wenn etwas einem die Kraft nur so raubt. Aber liebe Christen in Korinth, liebe Christen in Grünstadt und Umgebung, da ist etwas, was nur den äußeren Mensch betreffen kann. Paulus schreibt, die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Was meint Paulus damit? In der Luther-Übersetzung hört sich das ein Stück anders an. Der äußere Mensch zerfällt. Ist jetzt so eine sympathische Aussage und man soll sich überlegen, wo und wem man das sagt. Der äußere Mensch verfällt. Die Lebenskräfte werden aufgerieben. Und wir merken das. Wir merken das an den Dingen, die uns die Kraft raubt, an Brüchen im Leben. Aber da gibt es etwas in uns. Die Luther-Übersetzung nennt es den inneren Menschen. Etwas, was in uns ist und was nicht kaputt geht. Und Paulus meint damit nicht, dass er oder dass wir so stark sind, dass uns nichts zerstören kann. Und jeder, der ehrlich zu sich selber ist, der weiß, an manchen Punkten, da bin ich sehr verletzlich. Es gibt Dinge im Leben, da bin ich mir sicher, da bin ich selbstbewusst, da kann ich gut mein Mann und meine Frau stehen. Und an anderen Stellen, da bin ich verletzlich. Aber es gibt etwas in uns, was uns festhält. Etwas in uns, was Gott festhält, und ich möchte das mal so mit der Seele umschreiben. Nicht, dass meine Seele durch mich und durch meine Kraft so stark ist, sondern sie ist stark durch den Kontakt zu Gott. Und nicht mal unsere eigene Mutlosigkeit kann das zerstören, weil Gott uns hält. Und es klingt jetzt vielleicht sehr theoretisch und abgehoben, aber wenn man die Zeugnisse von Christen in schwierigen Zeiten liest oder wenn jemand etwas davon berichtet, dann merkt man, wie der innere Mensch von diesem Menschen gehalten und gestärkt wurde. Man kann das erleben, dass Gott einen Menschen immer wieder stärkt und damit auch erneuert. In den 80er Jahren war ein Studentenmissionar in einem kommunistischen Land gefangen genommen worden, weil er missioniert hatte. Und das war dort verboten. Nach einer Weile kam der Mann im Gefängnis in Isolationshaft, weil er selbst im Gefängnis fertiggebracht hatte, viele der Gefangenen für Jesus zu begeistern. So haben sie ihn über Jahre in Isolationshaft gesteckt. Und als er dann wieder frei kam, da haben die anderen Mitarbeiter gefragt, wie geht's dir? Bist du über die Jahre, gerade dann auch in Isolationshaft, nicht bitter geworden? Und er sagte, nein, ich bin nicht bitter geworden. Denn die Zeit im Gefängnis war für mich wie Flitterwochen mit Jesus. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich finde, das kann man auch gar nicht erwarten, dass jemand nach so einer schwierigen Zeit so etwas sagt. Aber dieser Mann hat es erlebt. Er hat erlebt, wie in einer unmenschlichen Situation seine Seele gestärkt wurde und er Halt dadurch empfunden hat. Und das Spannende ist, wenn man mit Mitarbeitern von Open Doors, die ja verfolgte Christen begleiten im Gebet und auch betreuen, oder mit anderen Organisationen spricht, die erzählen einem das reihenweise, dass Menschen das erleben. Und jetzt kann man ja fragen, Mensch, gibt es dafür nicht irgendeine Technik, wie ich das erlernen kann, damit mein innerer Mensch erneuert wird, damit ich immer stark bin, damit meine Seele gestärkt wird? Und die Antwort lautet nein. Natürlich ist es gut, wenn wir beten, wenn wir mit Gott im Gespräch sind, wenn wir ihm danken für das Gute, wenn wir Fürbitte halten, wenn wir bitten für unsere eigenen Sorgen und Nöte, wenn wir in der Bibel lesen, stille Zeit haben, wenn wir mit anderen Christen über den Glauben reden. Und das sind ja auch Dinge, die habt ihr bestimmt alle schon mehr wie einmal gehört. Und die sind ja auch gut und richtig. Aber das Entscheidende und das Mutmachende, finde ich, in diesem Text ist, Gott ist derjenige, der unseren inneren Mensch immer wieder erneuert und stärkt. Er ist es, der es tut. Und das Einzige, was wir tun können, ist, den Blick für die Wahrheit nicht zu verlieren. Und natürlich ist es dann gut, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten und all die ganzen Dinge tun. Weil es hilft uns, den Blick für die Wahrheit Gottes nicht zu verlieren. Und das ist das Wichtigste, was wir tun können. Schauen wir uns die letzten beiden Verse an. Die Leiden, schreibt Paulus, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt nicht sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Kurz gesagt bedeutet das, am Ende sind wir, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, in seinem Reich. Wir können es auch Himmel oder Paradies nennen, je nachdem, wie es uns gefällt. Und dann sind wir bei der Quelle, die ja das Leben so interessant, so spannend, so witzig und auch kreativ macht. Bei der Quelle von allem, was sinnvoll und heilsam ist. Und deshalb freue ich mich riesig auf diesen Himmel. Auch wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, wie großartig das sein wird. Und wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe und so darüber nachdenke und überlege, wie wird es wohl sein, dann frage ich mich, wie wird es wohl sein, wenn wir alle gemeinsam da im Himmel sind? Wie wird die Vorstellungsrunde sein? Mit Menschen aus aller Herren Ländern? Oder brauchen wir gar keine Vorstellungsrunde? Ich weiß nicht. Welche Nation ist für das Essen zuständig? Welche Musik wird im Himmel gesungen? So Lobpreismusik? Oder machen wir eher Hip-Hop und tun alle mit dem Kopf wackeln? Welche Sprache wird gesprochen? Könnte für Pfälzer ärgerlich werden, wenn es kein Pfälzerblatt ist. Aber ich glaube, der Himmel, der wird fantastisch. Viel besser, als wir uns das nur ausmalen und vorstellen können. Und jeder hat ja, glaube ich, so seine eigenen Vorstellungen, wie er sich das im Himmel auch wünscht. Und aber alles wird viel zu klein sein. Aber wenn ich daran denke, was im Himmel auf mich wartet, dann wird mir auch bewusst, all das hier auf der Erde ist nur das Vorletzte. Und das Beste, das kommt noch. Das liegt noch vor uns. Und Paulus sagt, wenn ihr euch das vor Augen malt, dann hilft es euch bei den Dingen, die euch das Leben jetzt noch schwer machen. Und was ganz wichtig an dieser Stelle ist, Paulus sagt nicht, die Zukunft wiegt alles auf. Das sagt er nicht. Das, was Gott für uns bereithält, wird alles übertreffen, was wir jetzt kennen, das stimmt. Aber aus meiner Sicht sagt er etwas noch viel Spannenderes, nämlich beides hängt zusammen. Die Gegenwart, die zum Teil schwer ist, natürlich die auch fröhlich ist und wo wir gute Tage haben, aber auch wo es richtig schwierige und schmerzhafte Dinge zu erleben gilt und auszuhalten gilt. Wo der äußere Mensch zerfällt, wo das Leben schmerzhaft und schwierig ist. Aber es hängt mit der Zukunft zusammen, weil wir beides mit Gott erleben. Und wenn wir das jetzt schon mit Jesus erleben, dann gehört ja beides dazu. Denn Jesus hat ja selber, als er in dieser Welt war, auch gelitten. Und so wie er damals gelitten hat für uns, so ist er auch jetzt bei uns in allem Schweren. Denn die Trübsal, die zeitlich und leicht ist, so wird es in der Luther-Übersetzung geschrieben, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Diese Nöte bringen uns Herrlichkeit. Die Nöte und Schwierigkeiten, die sollen wir aber deshalb nicht suchen. Es gibt ja so auch manchmal so ein Christsein, was so ins Leiden verliebt ist. Und alles, was dann von Gott kommt, oder alles, was schwierig ist, das ist dann bestimmt von Gott. Das ist Quatsch. Aber der Punkt ist, wenn wir mit Gott leben, dann wird es auch schwierige Zeiten geben. Aber diese schwierigen Zeiten erleben wir mit ihm. Er trägt uns, er hält uns, er gibt uns neue Kraft. Er macht keinen Bogen um das Leid, was wir erleben. Und dabei geht es nicht darum, dass Leiden irgendwie gut geht. Aber es geht darum, dass wir an einen Gott glauben, der mitgeht, der hält und trägt. Und die Hauptsache ist, dass er dabei ist. Mich erinnert es ein bisschen an ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Meine Eltern wohnen am Berg und wenn man den Berg ein Stück runter geht, dann ist da ein Waldstück und in diesem Waldstück ist eine Kurve, da gab es in meiner Kindheit keine Straßenlaterne. Und ich weiß noch immer, wenn ich da durchgegangen bin, dann hatte ich richtig Schiss. Weil von einem Moment auf den anderen war man im stockduster Wald und überall hat es geknackt und geknistert und man hat so gedacht, da kommt gleich einer rausgesprungen und raubt einen aus oder macht sonst mit einem was. Und es war immer ein richtig blödes Gefühl. Und so ist es doch manchmal auch in unserem Leben. Und das Einzige, was damals wirklich geholfen hat, war die Hand meines Vaters. Wenn ich mit ihm durch dieses kurze Waldstück gegangen ist, wo es stockduster war, dann hätte auch jemand rausspringen können und sonst was veranstalten können. Ich habe immer gedacht, egal was passiert, Papa ist ja da und er geht mit. Darauf habe ich voll vertraut. Und das ist mir so ein Bild für den Glauben geworden. Das Erlebnis mit meinem Vater hat mir Sicherheit gegeben für diese Situation. Und ich glaube, uns darf es Sicherheit geben, dass wir wissen dürfen, egal was in unserem Leben passiert, egal wie gut es wird oder wie schlimm es auch kommt, Gott ist da und er geht mit uns. Ihr habt auch, glaube ich, mitgesungen, er hat alles in der Hand. Und er hat auch mein und dein Leben in der Hand. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er dabei ist und dass der Weg hier und dass auch der Weg in die Zukunft mit ihm zusammenhängt. Das Entscheidende ist, dass er mitgeht. Auch wenn wir das nicht immer merken, auch wenn wir das nicht immer spüren, dürfen wir trotzdem wissen, er ist da. Und später, wenn wir einmal zurückschauen, spätestens im Himmel, werden wir sagen, ja, manches war in diesem Leben ja auch wirklich schwer. Und da gibt es nichts, aber auch gar nichts zu beschönigen. Aber Gott war dabei. Er war an unserer Seite und das werden wir dann sehen. Und darauf können wir hinleben. Darauf können wir mit unserem inneren Auge sehen und ihm vertrauen. Und das ist das Beste, was wir tun können, um den Mut nicht zu verlieren. Wenn wir darauf vertrauen, ja, er geht mit, dann können wir auch wirklich sagen, mit Jesus Christus mutig voran, mutig in die Zukunft, jeden Tag das Leben neu wagen. Und ich wünsche uns dieses Grundvertrauen, auf seine Liebe zu vertrauen, dass er da ist, er uns hält und bei uns ist. Und dieses Grundvertrauen, das wünsche ich uns allen. Amen.